Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
Hallo, bevor wir heute starten hier bei Friends in Crime, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es unter anderem um Diäten, Essensentzug und die explizite Schilderung starker Abnahme. Wenn du dich mit diesem Thema nicht wohlfühlst, dann mach doch für diese Folge eine Pause oder höre die Episode auf jeden Fall nicht alleine. Und wenn du von dem Thema betroffen und auf der Suche nach Unterstützung bist, hinterlegen wir dir in der Folgenbeschreibung auch Anlaufstellen für Hilfsangebote. Claire stand dort, oder besser, sie versuchte zu stehen. Sie war nur noch ein schwankender Schatten ihrer selbst. Ihr Körper war vom monatelangen Hungern oder, wie sie es hier nannten, Fasten, bis zur Unkenntlichkeit gezeichnet. Die Haut spannte sich pergamentdünn über hervorstehende Knochen. Ihre Wangen waren eingefallen, die Augen lagen tief in ihren Höhlen. Groß, stumpf und mit einem glasigen Glanz, als würden sie nur noch durch einen Schleier blicken. Ihre Schlüsselbeine traten scharf hervor, wie Klingen unter der Haut. Die Schultern wirkten zu breit für die viel zu schmalen Arme, die wie Äste wirkten. Dünn, knotig und mit hervortretenden Venen. Die Rippen waren deutlich sichtbar, zählten sich wie ein makabres Geländer unter dem leeren Brustkorb. Der Bauch war eingefallen, flach und leer wie eine Schale. Die Fingernägel waren brüchig, abgekaut, manche eingerissen. Ihre Lippen waren ausgetrocknet, mit winzigen Rissen, und ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Sie wog nur noch 31 Kilogramm und sie war kaum mehr als eine Hülle. Und damit sagen wir hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Friends in Crime.
Und damit sagen wir herzlich willkommen, liebe Freunde. Schauen Sie. Ja, was soll man sagen? Das ist halt die Schilderung einer im weitesten Sinne an der Verhungerungsgrenze existierenden Frau, nicht?
Genau.
Und wovon erzählst du mir denn heute, meine Liebe?
Ja, wenn man es reißerisch formulieren würde, würde man sagen, das Wellness-Retreat der Grausamkeiten.
Oh, fantastisch.
Es ist eine Zeitreise. Wir begeben uns heute ins frühe 20. Jahrhundert. Mhm. Also die Verbrechen finden ab 1902 statt. Ist also schon eine ganze Weile her. Ich habe mich aber trotzdem dafür entschieden, weil ich mir relativ sicher bin, dass das ein Thema ist, was dich sehr emotionalisieren wird. Also.
Ach.
1902, wenn wir dahin zurückgucken, ist so eine Zeit, ich sag mal, war medizinisch gesehen der Wilde Westen. Ärzte haben damals noch Quecksilberpillen gegen alles Mögliche irgendwie verschrieben.
Oft hat das geholfen, die Schmerzen völlig auflösen zu lassen. War keine Schmerzen mehr da.
Ja, was damals auch noch ein Ding war, Kokain.
Kokain.
Gegen Zahnschmerzen.
Ja, das kann man sicherlich auch machen.
Damals waren halt noch ganz viele von den ganzen Behandlungen, waren alles eher erstmal Versuche.
Coca-Cola hat Kokain erteilt.
Ja.
Sigmund Freud war kokainabhängig.
Ja, damals war es irgendwie gesellschaftsfähiger. Die ganze Zeit war einfach so, man hatte nicht, also doch, eigentlich hatte man ja die Wahl zwischen Pest und Cholera oder eben zwischen Syphilis und Quecksilbervergiftung. Also eigentlich war das eine nicht besser als das andere damals.
Man hat kurz gelebt und dafür aber wenigstens scheiße.
Leider ist es ein bisschen so, ja. Und weil das eben so war und das ja auch alle mitbekommen haben, gab es damals halt einen absoluten Boom und natürlich auch eine riesige Lücke für sogenannte Alternativmediziner.
Oh, das klingt nach Homöopathie.
Ja, also Alternativmedizin kann alles sein. In irgendeinem Fall auf jeden Fall Leute, die eine natürliche Heilung versprachen, abseits der sogenannten Schulmedizin. Ich würde da direkt jetzt mal, weil das kommt natürlich heute vorher, einmal direkt sagen, ich finde den Begriff Schulmedizin nicht gut. Ich möchte den auch eigentlich nicht nutzen, deswegen habe ich den jetzt auch in Anführungsstrichen gesetzt. Weil erstmal ist der historisch abwertend, der ist unpräzise und wird oft irreführend verwendet. Weil Schulmedizin ist ja eigentlich wissenschaftlich fundierte Medizin, evidenzbasierte Medizin, wo es Wissenschaft und Studienlage zu gibt.
Mhm.
Und das dann nur als in Anführungsstrichen Schulmedizin zu bezeichnen, ist natürlich gut oder kommt natürlich irgendwie einigen, ich sag mal, recht gelegen, weil das natürlich dann fast schon weniger wert klingt als irgendwelche unwirksamen Alternativheilverfahren.
Mhm.
Es klingt ja, weißt du, es klingt so, das hat die Schule uns gelehrt und alle sind stur darauf ausgerichtet und können gar nicht mehr sehen, was es noch alles gibt. So, deswegen finde ich den Begriff falsch und spreche dann eben immer von evidenzbasierter Medizin, würde ich sagen.
Ja. Oder Medizin, die was bringt und Hokuspokus für Eselspinner, kann man auch ungefähr so zusammenfassen. Natürlich beleidige ich ungefähr 40% der D12 einwerfenden Hämopathietanten, die wir uns gerade zuhören. Es ist völlig in Ordnung. Man kann daran glauben, man kann aber auch daran glauben, dass uns große Spaghetti-Monster vom Himmel runterfällt und uns alle von Krebs heilt. Ist beides nicht der Wahrheit entsprechend. Man muss sein Publikum früher ausdünnen, indem man kontroverse Aussagen tätigt, damit alle... Ich bin sowieso immer der Buhmann. Ich bin bei Bratwurst und Backler aber der Buhmann, bei Alliteration auch. Und das will ich auch hier sein. Der Super. Hass der Menschen muss auf mich fließen, damit bist du noch viel süßer.
Aber das heißt, nur um das nochmal ganz klar zusammenzufassen, weil das ist ja schon eine Frage, die man differenziert betrachten kann. Was hältst du denn generell von, du hast jetzt eben Homöopathie gesagt, die ja auch heute noch ein sehr großes Thema ist. Was hältst du denn generell von alternativen Heilmethoden? Es gibt ja auch traditionelle chinesische Heilmedizin und so weiter und so weiter.
Oh, das darf man nicht über einen Kamm scheren. Ne? Naturheilkunde etc. sind durchaus Dinge, die Sinn machen. Es gibt wunderbare pflanzliche Medikamente, da werden oft zwei Dinge miteinander vermischt. Es gibt Medikamente, die keinen Wirkstoff enthalten und es gibt Medikamente, die pflanzliche Wirkstoff enthalten. Das ist absolut nicht das Gleiche.
Mhm.
Und traditionelle chinesische Medizin hat sicherlich auch Anwendungsgebiete, in denen sie sehr effektiv ist. Es gibt auch im Bereich zum Beispiel der Heilpraktiker, weil das kein geschützter Begriff ist, halt sehr viel Hokuspokus und Esoterik-Ullas, die sich einfach eine müde Mark machen damit, dass sie Leuten Kappes erzählen. Und da ist einfach das... In dem Fahrwasser der Naturheilmedizin sind halt auch ganz viele Scharlatane unterwegs.
Bei mir ist das so familiär gesehen auf jeden Fall speziell, weil meine Mama war eigentlich Chemikerin, was ja nur, ich sag mal, dafür spricht, dass sie eine Frau der Wissenschaft war. Also die hat das alles gelernt, die kannte sich sehr gut aus. Die hat aber später irgendwann auch ihren Heilpraktiker gemacht.
Wow, das ist mal ein Unterschied.
Das ist auf jeden Fall eine Kontroverse und ich fand das aber immer spannend, von ihr so diese Einblicke in beides mitzubekommen. Also es gibt ja da auch von bis zum Beispiel, glaube ich wirklich, dass man sehr, sehr viel mit Kräutern, wie du sagst, mit Naturheilmitteln machen kann. Ob man jetzt, wer Homöopathie, da gehören ja auch zum Beispiel dieses ganze Bachblütensystem zu.
Der Mann, der es erfunden hat, hieß Frederick Batch. Sind keine Bachblüten, sondern sind Batchblüten. Das ist ein Engländer gewesen. Das wusste ich allerdings auch nicht, das hat mir Reini Bärchen erzählt.
Man sagt aber hier ja...
Bachblüten, ja, was aber genau. Falsch ist. Einfach so.
Genau, aber darunter kennt man das auf jeden Fall. Das gehört ja auch alles in diesen Kosmos. Deswegen finde ich, man kann nicht sagen, dass generell alternative Heilmethoden irgendwie Quatsch sind oder nichts bringen. Aber, das werden wir jetzt in diesem Fall ja sehen, sie bieten halt auch immer eine krasse Einfallstelle für Scharlatane, genau was du eben auch schon gesagt hast. Ich würde am Anfang einmal kurz, weil ich das super spannend fand, einen Exkurs starten. Und zwar geht es um einen der bekanntesten Heiler der damaligen Zeit, Dr. John Harvey Kellogg.
Hm. Es ist der Erfinder der Cornflakes, richtig?
Das ist absolut richtig, ja. Er propagierte damals den Verzicht auf Alkohol, auf Tabak, auf Koffein und auf raffinierte Lebensmittel, was ja auch immer noch aus heutiger Sicht sehr, sehr clever ist. Und es ist der mit den Cornflakes. Der betrieb damals ein Sanatorium, in dem er seine Patienten mit Lichttherapien und Joghurteinläufen therapierte.
Joghurteinläufe?
Mhm, ja.
Linksdrehende oder rechtsdrehende Bakterien, das weiß man nicht.
Wahrscheinlich war damals die Idee, sozusagen die Darmflora mit dem Probiotika aus dem Joghurt wieder aufzurüsten, aber so rum funktioniert das gar nicht.
Heute kann man sich problemlos auch einfach mal so ein schönes Yakult-Fläschchen als Zäpfchen einführen, das ist auch gut.
Ja, also heute ist der super umstritten, weil der zum Beispiel auch starker Gegner der Masturbation war und hat auch teilweise Maßnahmen gerade bei Kindern und Jugendlichen ergriffen.
Ja, es gibt einen sehr schönen Film mit Anthony Hopkins aus den späten 90er Jahren, Anfang 2000er, wo er John Kellogg spielt und auch diesen Kult, der um ihn herum entstanden ist. Ich habe ihn aber nie gesehen, dementsprechend weiß ich wenig über den Fall. Ich weiß nur, dass der Typ einen an der Meise hatte und sich keinen runterholen wollte.
Also Anthony Hopkins, aber großartiger Schauspieler, also so schlecht wird es nicht sein.
Nein,
wir verlinken euch das
Film
in den Shownotes.
Mhm. Ja, ich kann das kurz raussuchen, wie das heißt. Willkommen in Wellville von 1994 mit Anthony Hopkins als Dr. John Harvey Kellogg. Wahnsinn, der Film ist über 30 Jahre alt. Und ich erinnere mich trotzdem sehr gut daran, dass ich davon Werbung gesehen habe. Ich war aber zu jung. Und die Kritiken waren, glaube ich, relativ gemischt. Mhm. Allerdings kann man sich den Film auf jeden Fall anschauen.
Das ist doch super. Da habt ihr direkt, wenn euch das Thema interessiert, einen Tipp dazu. Es war auf jeden Fall so, dass die Leute dem damals auch die Bude eingerannt haben. Also, dass viele Interesse an seiner Arbeit hatten. Und in diesem gesamten Klima der Verzweiflung und des Misstrauens tauchte auch eine Frau auf, eine Art, heute würde man sagen, Wellness-Influencerin, die noch eine viel radikalere Lösung für alle Krankheiten anbot. Sie versprach Heilung durch eine universelle Methode, und zwar das Fasten. Also jetzt nicht nur ein bisschen Intervallfasten oder so. Die hat den Leuten nicht nur den Teller leer geräumt, die hat ihn im Grunde komplett weggeschmissen. Also das war jetzt keine Diät oder so. Es ist wirklich auch im Nachhinein einfach systematisches Aushungern. Sie war natürlich eine Meisterin der Manipulation. Der Staatsanwalt nannte sie später eine Aushungerkünstlerin.
Auch schön.
Und sie baute sich ein Imperium im Nordwesten Amerikas auf, und die Einheimischen, die manchmal ihre abgemagerten Patienten aus den Wäldern fliehen sahen oder im Bereich dort spazieren gehen sahen, hatten für ihre Heilanstalt einen ganz besonderen Namen, und zwar Starvation Heights, die Hungerhügel.
Wie schön.
Ja, wir sprechen nämlich heute über eine der ersten bekannten weiblichen Serienmörderinnen Amerikas, die ihre Taten eben hinter dieser Fassade der Alternativmedizin der Heilung versteckte. Und das ist Dr. Linda Burfield Hazard.
Klingt sympathisch. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Versterben der Kunden eigentlich einfach ein Nebeneffekt der schlechten Behandlung war. Aber sie hat das genutzt, um zu verschleiern, dass sie Leute umbringen wollte.
Da kommen wir natürlich noch im Detail zu, aber ich sehe, du hast schon direkt Vermutungen.
Aha, zeig mal.
Wir beginnen mal mit Linda, damals noch Burfield. Geboren wurde sie 1867 in Minnesota, und ich zeige dir mal ein relativ frühes Bild von ihr, ein Porträtfoto.
Oh, sieht so aus wie eine gut gelaunte Zuckermaus, da kann man nichts sagen. Das ist die, die beim Geburtstag sagt, bitte leise. Sehr schön. Sieht schon ein bisschen vergrämt aus, ne?
Ja, wobei man muss auch sagen, auf den Fotos Anfang des 19. Jahrhunderts hat man
durfte
jetzt auch
man
selten
nicht lächeln,
gelächelt.
Ne? Ja, das stimmt. Dr. Linda Burfield Hazard. Okay. Wow. Aber hässlich war sie nicht.
Nee, ich finde nämlich auch, sie...
Ein harter Gesichtsschnitt, ein bisschen wie aus einem Stück Marmor gekloppt.
Ja, aber ich würde sie schon als tatsächlich, ja, der Gesichtsausdruck ist härter, aber als schöne Frau bezeichnen. Sie hat braune Haare, die sie wahrscheinlich im Nacken zusammengenommen hat. Die sind auch gelockt. Dunkle Augen, dunkle Augenbrauen, wie man sagt, sehr, sehr schöne Wangenknochen und auch die Jawline ist am Start.
Eine stabile Jawline, definitiv.
Ihr findet,
wie ein junger John Cena.
Das wird ihr wirklich nicht gerecht. Ihr findet ein Foto oder das Foto auch, was ich gerade Basti gezeigt habe, immer auf unserer Instagram-Seite friendsincrime-official. Dann könnt ihr euch Linda Hazard mal selber angucken. Sie wuchs auf einer Farm auf, und ihre Familie war für die damalige Zeit, ja, man muss sagen, sehr fortschrittlich und ernährte sich hauptsächlich vegetarisch. Wenn wir zurückgucken, war ihr Leben von einem schrecklichen Kindheitstrauma geprägt, das, wie man jetzt vermutet, wohl den Grundstein für alles legte, was danach kam. Und zwar diagnostizierte ein Arzt bei ihr und auch bei ihren 6 Geschwistern eine Gefahr von Darmparasiten und hat ihnen dann über Jahre lang sogenannte Blue Pills verschrieben. Das waren damals im Grunde Allheilmittel gegen alles. Und der Hauptbestandteil war reines Quecksilber.
Wow.
Mhm.
Kann man sich nicht vorstellen, dass das Menschen... Wie soll man sagen? Quecksilber ist einer der in der Natur vorkommenden oder vielleicht sogar der giftigste natürlich vorkommende Stoff, den man aufnehmen kann, neben Arsen und sowas. Und ist unisono für den gesamten Körper schädlich, schon kleine Mengen. Ich glaube, 6 Milligramm pro Liter Blut können schon sehr, sehr starke Auswirkungen haben auf den gesamten Körper.
Ja.
Und Quecksilber ist aber lange Zeit missverstanden worden als so eine Art Heilmittel. Was es definitiv ist, nicht ist, sondern es lagert sich im Gehirn an, es macht Demenzsymptome, es lagert sich in der Leber an, es zerstört das Blutbild, es führt zu Leukämie. Also Quecksilber, vollumfänglich beschissene Nummer.
Ja, und sie hat jahrelang mit ihren Geschwistern zusammen diese Tabletten bekommen und auch noch andere Mittel, die unter anderem Chlor enthielten. Da kann man sich jetzt auch denken, dass das nicht gut war. Und die Folgen waren natürlich katastrophal. Sie hatte dann chronische Magen-Darm-Probleme.
Aber man fragt sich ja eigentlich in der Wissenschaft, in der immer alles auf Empirie basiert, ähnlich wie beim Aderlass oder so. Man, es gibt 99 Szenarien, bei denen der Aderlass beschissen ist und eine einzige ist, wo der Aderlass vielleicht Sinn macht, bei massivem Bluthochdruck, glaube ich. Und an allen anderen Szenarien ist es schädlich. Da muss man doch nach 200 Jahren irgendwann mal gedacht haben, hör mal, wir haben jetzt schon die ganze Dörfer aderlassmäßig leergeräumt oder wir haben ganze Familien getötet, indem wir ihnen Quecksilber gegeben haben. Vielleicht sollten wir das nicht tun. Wie kann das so lange dauern, bis einer auf die Idee kommt, ist einfach nicht so gut, Blutpilz zu nehmen?
Zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall noch gar nicht bekannt, muss man sagen. Das hat sich natürlich irgendwann entwickelt, aber leider war das dann zu spät, auf jeden Fall für Lizzie, das kann man schon mal sagen. Sie hat dann auch, ne, wie gesagt, Magen-Darm-Probleme gehabt, sie musste sich sehr, sehr viel erbrechen, sie hatte immer Durchfall, ihr sind damals auch schon mehrere Zähne ausgefallen.
Mein lieber Hexenangstfall.
Und ich glaube, das finde ich deswegen wichtig, dass wir in ihre Kindheit gucken, das sind ja alles schon so klassische Beispiele oder Situationen, die eine Person einfach traumatisieren können.
Klar.
Also ich meine, der Arzt, dem sie womöglich vertraut hat, könnte man ja annehmen, hat das verschrieben. Die Eltern haben ihr aber die Pillen gegeben. Also ihre eigenen Eltern haben sie ja im Grunde damit gefüttert. Das schafft natürlich schon ein sehr, sehr tiefes Misstrauen. Und viele glauben, dass sie dieses Trauma ihr Leben lang immer wiederholt hat. Nur, dass sie diesmal nicht in der Rolle der hilflosen Frau war, sondern in der Rolle der mächtigen Ärztin, die Macht über andere hatte. Es kam auf jeden Fall so, dass sie eine Ausbildung zur osteopathischen Krankenschwester gemacht hat. Sie bestand aber ihr ganzes Leben mit einer unglaublichen Vehemenz darauf, als Doktor angesprochen zu werden. Auch noch später, als sie den Prozess hatte, hat sie auch noch mal gesagt, ich habe es Ihnen immer und immer wieder gesagt, es ist Dr. Hazard. Mrs. Hazard ist meine Schwiegermutter.
Auch nachdem sie schon Leute ermordet hatte.
Das war schon bei ihrer Verurteilung, ja. Sie war auf jeden Fall auch eine glühende Anhängerin von damals einigen Pionieren der Fastenbewegung und hat sich da so ein bisschen draufgesetzt, hat sich davon inspirieren lassen und hat das dann natürlich aber einfach ins absolut sadistische Extrem getrieben. Ihr Ehemann Sam Hazard war auch an dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt gleich hören werden, beteiligt. Auch von ihm zeige ich dir gerne mal ein Bild. Ihn siehst du hier. Vielleicht kannst du ihn auch einmal beschreiben.
Schwer zu beschreiben. Er ist ein ich vermute, dass er ein kleiner Mann war. Er sieht relativ klein aus, aber er ist jetzt hier nur als Porträtfoto zu sehen. Er hat ein nicht ausdrucksarmes Gesicht, sehr kurz geschorene Haare, zwei recht wache Augen, einen sehr neutralen Gesichtsausdruck und er sieht völlig oberflächlich formuliert, wie jemand Arrogantes aus. Das ist aber schwächt, also jetzt zu urteilen, weil es ist ja nur ein undeutliches Foto.
Also ich kann dir ein bisschen was über ihn erzählen. Er ist unehrenhaft aus der Militärakademie entlassen worden. Er ist verurteilter Betrüger, Alkoholiker und verurteilter Bigamist.
Das auch noch?
Und ja, man kann eigentlich sagen, er war der Mann fürs Grobe. Er war so ihr Komplize, der die Finanzen und das alles regelte. Und die beiden waren gemeinsam das Bonnie und Clyde der Quacksalberei, kann man eigentlich unromantisch sagen. Also sie waren schon lange ein Paar. Und 1907, da war Lizzie jetzt schon 40 Jahre alt, zogen sie nach Washington, wo Linda dann dank einer Gesetzeslücke eine offizielle Lizenz als Fasting Specialist bekam. Das hat sie sich irgendwie ergaunert, erschlichen. Das hat irgendwie funktioniert, weil sie auch diese Krankenschwesterausbildung hatte. Und mit dieser Lizenz begann sie dann ihre ganz spezielle Vorstellung von Medizin in die Tat umzusetzen.
Okay.
Und diese Methode, die sie erfunden hat, bestand eigentlich aus drei Dingen. Erstens das Fasten. Ich weiß jetzt nicht, wie du Fasten kennst. Hast du das schon mal gemacht?
Ja, sehr kurzzeitig. Vor Darmspiegelung, sonst sehr wenig.
Also du hast nie so Heilfasten,
nein,
machen ja
nein,
manche.
Nein, es gab es.
Nicht mal die Kohlsuppe-Diät aus der Brigitte,
die
was
die? Die Kohlsuppe, nee, die Ananas-Diät, alles außer Ananas habe ich zu mir genommen. Ich bewundere Leute, die das können. Ich kenne viele, zum Beispiel mein lieber Freund Philipp Boy, der ist Olympiaturner, Silbermedaillengewinner, der fastet 18 Stunden am Tag. Der kriegt das auch hin und der sieht auch so aus, aber wahnsinnig durchtrainiert, sehnig und so. Ich kann das nicht. Also ich habe jetzt schon wieder Hüngerchen und würde mir am liebsten während unserer Aufnahme so leicht was hier, also wenn jetzt hier was stehen würde, würde ich es essen. Mhm. Selbst wenn es was wäre, was ich nicht mag, das ist bei mir schlimm. Okay. Dann liegen da so Radieschen, denkst du, naja, immer noch besser als nix. Dann ist das halt.
Was weg muss, muss weg.
Ja, guck mal, ah, guck mal, da ist noch Tapetenkleber oder was weiß ich. Alte Holzreste oder so, auf allem kann man kauen. Ich bin da leider ein bisschen verdorben, aber ich bewundere Leute, die das können. Ich glaube, dass das heilsam ist, also natürlich nicht auf dem Level, von dem wir hier sprechen, aber grundsätzlich ist ja bewiesen physiologisch, dass Fasten zu den zellerneuerndsten und gesündesten Sachen gehören, die man so machen kann. Und auch, dass unser Biorhythmus auf dieses Essen, diese dauerhafte Verfügbarkeit von Nahrung, die wir in unserer Zivilisation haben, ja gar nicht ausgelegt ist. Also wir gehen heute zum Kühlschrank und holen uns da unsere Wurst raus und unser Brot und sonst was. Aber früher, das ist das Gleiche wie mit Hunden. Hunde soll man zum Beispiel auch nur einmal am Tag füttern. Mhm. Weil sie auch in der Natur maximal einmal am Tag was zu fressen bekommen. Und bei uns Menschen war das zu dem Zeitpunkt, als wir noch Jäger und Sammler waren, nicht groß anders. Okay. Und deswegen ist unser Biorhythmus eigentlich darauf ausgelegt, eine große Portion zu uns zu nehmen.
Aber immerhin eine Portion am Tag. Bei ihr war es so, die Patienten bekamen täglich eine oder maximal zwei Tassen Brühe, wow. Tomaten- oder Spargelbrühe, die nur ganz kurz aufgekocht und dann abgeseiht wurde. Manchmal gab es auch noch einen Schluck Orangensaft dazu, aber das war es wirklich an Essensaufnahme. Punkt 2 ihrer Therapie war immer die Massage, wobei es Zeugen eher als eine Prügelstrafe beschrieben haben. Wir haben sie auf dem Foto gesehen. Hazard wird als eine drahtige, überraschend starke Frau beschrieben. Und die Massage beinhaltete, dass sie einfach die Patienten mit ihren Fäusten auf die Stirn, auf den Kopf und auf den Rücken gehämmert hat und dabei immer wieder das Wort Eliminate geschrien hat.
Wow, klingt doch wirklich, also ist jetzt nicht so die Happy End Variante von gut gelaunter Massage, eher das Gegenmodell. Ja. Hauen Sie mir mal ein bisschen in den Kopf und brüllen Eliminate, während ich mir meine Tomatensuppe einflöße. Bisher hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, welcher Mensch bei annähernder Zurechnungsfähigkeit bereit sein sollte, sich diese Scheiße anzutun.
Ja, dann wird das jetzt auch nicht besser, weil der dritte Punkt der Kur waren immer die Einläufe.
Oh Gott.
Und das ist jetzt nicht irgendeine kurze Prozedur oder so, das ging wirklich stundenlang mit bis zu 12 Litern Wasser am Tag. Die Patienten schrien oft vor Schmerzen und wenn sie zu schwach waren, in der Wanne zu knien, wurden sie in so eine Art Hängematte über die Badewanne gehängt, um diese Tortur weiter zu ertragen. Und wenn du das, diese drei Dinge natürlich mit Menschen machst, ließen natürlich die ersten Todesfälle nicht auf sich warten.
Aber es gab niemanden, der das gestoppt hat oder gesagt hat, hör mal, ist nicht so gut, dass sie die Fasten dann bei dir horizontal raustragen müssen.
Nein, am Anfang auf jeden Fall nicht. Ihr erstes Opfer starb schon 1902, bevor sie diese offizielle Fastenlizenz überhaupt hatte. Das war Gertrude Young, eine 42-jährige Patientin. Sie hat 39 Tage dieses Fastenprozedere durchgezogen und die Autopsie ergab dann tatsächlich auch Tod durch Verhungern.
Wow.
Aber Hazard konnte nicht dafür belangt werden, weil sie ja keine offizielle Ärztin war und die Patienten ja auch selber das aus eigenem Antrieb quasi gemacht haben. Das musst du ja erstmal nachweisen, dass die Leute
ja,
gegen ihren Willen...
Ja, sie hat sie ja betreut dabei, also... Hätte sie jetzt das nicht zumindest unterlassene Hilfeleistung? Wahrscheinlich gab es das als Straftatbestand noch gar nicht, ne?
Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, was man direkt dazu sagen muss. Direkt von dieser ersten verstorbenen Patientin, muss man sagen, war auch direkt der wertvolle Schmuck, den sie mitgebracht hatte, spurlos verschwunden.
Den hat sie auch weggehungert. Erfolgreich in die Täschchen von Frau Hazard.
Die Vermutung liegt ja zumindest sehr nahe, würde ich sagen.
Aber dann, was war der Impuls der Leute, in diese Klinik zu gehen? Also allgemeines Unwohlsein.
Sie wollten sich heilen. Da hat jeder eine andere Geschichte. Also ich kann dir mal ein paar Patienten vorstellen. 1908 starb Daisy Haglund nach einem 50-tägigen Fasten. Die war zum Beispiel Mutter eines Sohnes im Kleinkinderalter. Was ich auch einfach furchtbar finde. Es ist einfach eine sehr, sehr lange Schilderung. Earl Erdman starb. Von ihm fand man noch das Notizbuch, wo er auch irgendwann schon reinschrieb, er hat den ganzen Tag Schwindelgefühle und Schmerzen im Rücken, unter den Rippen. Aber auch er hat einfach weiter gefastet. Weil dann wurde einem natürlich gesagt, ja, dass die Beschwerden noch da sind, liegt daran, dass du nicht lange genug gefastet hast. Du musst noch ein bisschen aushalten, sozusagen.
Wow. Irgendwann geht's weg. Ich blute aus den Augen. Nee, dort geht weg. Da müssen sie ein bisschen durchhalten.
Es gibt dann noch einen weiteren Todesfall und dann folgt der Fall von Louis Rader, ein ehemaliger Politiker. Den hat Hazard damals in einem Hotel behandelt. Als dann irgendwann besorgte Gesundheitsinspektoren ihn besucht haben und ihm halt zum Gehen aus dieser Fastenhölle bewegen wollten, hat er sich geweigert. Dann hat Hazard ihn heimlich von dem Hotel aus an einen geheimen Ort verschleppt und er wog auch am Ende bei 1,80 Körpergröße weniger als 45 Kilo. Das ist wirklich gar nichts mehr. Und als er verstorben ist, hat er als Bezahlung ihr vorher noch ein wertvolles Grundstück übertragen. Das ist wichtig, denn dort wird sie jetzt ihr großes Sanatorium bauen. Und dort wird sie jetzt mit ihrer offiziellen Lizenz als Fasting Specialist praktizieren. Juristisch war das abgesichert, sie hat das offiziell geerbt, er hat ihr das überschrieben und sie hat jetzt noch diese Lizenz. Also jetzt ist wirklich alles so gelegt, dass sie das problemlos machen kann, ja. Die Opfer, das habe ich gerade schon gesagt, haben sich halt freiwillig in die Behandlung begeben. Und wenn ein mündiger Erwachsener sagt, ey, ich will das aber so, dann können die Behörden auch wirklich nicht mehr viel machen.
Aber dann muss also, die Dame eine massive Überzeugungskraft gehabt haben, ne, um Leute dazu zu kriegen, da Bock drauf zu haben. Also bisher habe ich ja die, ist ja auch nicht wie bei Google-Bewertungen heutzutage, als man nachgucken konnte und sagen konnte, okay, die Abnehmklinik hat nur einen Stern, da sterben die Leute, ist nicht so gut. Aber sie muss ja irgendwas gewesen oder gehabt haben, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie ihnen helfen kann.
Ich glaube halt, damals gab es auch noch weniger andere Lösungsansätze für einige Dinge und dann sind halt manche Leute zu ihr gegangen, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Gut, im letzten Moment reifen alle Menschen nach einem Strohhalm, ne?
Ja, das stimmt. Es starben auf jeden Fall noch weitere Leute und es brauchte erst einen Fall mit, muss man jetzt leider sagen, mit sehr reichen Opfern, einer speziellen Zeugin und auch mit internationalem Druck. Erst als zwei ganz besondere Schwestern bei ihr zum Fasten auftauchen, änderte sich alles. Und das sind die Schwestern Enid und Dora Williamson. Beide waren damals so Anfang, Mitte 30, wohlhabende britische Erbinnen aus gutem Hause. Die waren Waisen und verfügten über ein riesiges Vermögen. So eine Million Dollar war die Summe, die sie geerbt hatten.
Entspricht heute.
Heute so über 30 Millionen.
Das ist nicht schlecht.
Es gibt von den beiden leider keine Bilder vorher, bevor sie ihre Fastenkur angetreten haben. Aber man sagte schon über sie, dass sie so sehr gelangweilte reiche Erbinnen waren und auch einen starken Hang zur Esoterik hatten. Sie hatten schon auch einen Hang zur Hypochondrie, also zu eingebildeten Krankheiten, haben viele Dinge, die sie hatten, schlimmer gemacht in ihrem eigenen Kopf. Dann hat der Arzt natürlich gesagt, da kann ich Ihnen nicht helfen. In Anführungsstrichen, so dramatisch ist das alles gar nicht. Und deshalb sind sie zum Beispiel dann irgendwann dorthin gegangen. Ja, es war einfach eine Zeitungsanzeige. Da hat Hazard inseriert mit dem Most Beautiful Treatment, das sie bei sich anbietet. Und die beiden waren Feuer und Flamme, reisen direkt nach Seattle. Und Hazard quartiert sie dort, weil das Sanatorium noch nicht ganz fertig ist, erstmal in einer Mietwohnung ein und dann beginnt halt eben die eben schon beschriebene Kur. Zweimal täglich Brühe, brutale Massagen, Einläufe. Das macht sie nicht alleine. Sie hat auch eine Krankenschwester, die dabei war. Die wurde auch später eine entscheidende Zeugin im Prozess. Und einige Zeit geht das alles gut, aber irgendwann fällt den Apartment-Nachbarn auf, dass sie ständiges Stöhnen hören und dass, wenn sie die beiden sehen, man auch wirklich einen schockierenden körperlichen Verfall beobachten kann. Da war es aber halt schon zu spät. Die waren komplett im Bann von der Hazard. Auch die haben ihr Schmuck, Diamanten und Immobilienurkunden gegeben. Haben eigentlich gesagt, bewahr das bitte sicher für uns auf. Wir haben das hier mit hingebracht, aber...
Hat sie dann sehr sicher aufbewahrt.
Ja, und zwar nicht im Bürosafe, wie es gedacht war, sondern schon direkt im privaten Besitz. Und sie hat es sogar geschafft, dass eine der Schwestern ihr auch direkt die Vormundschaft für die andere Schwester irgendwann mal in einem deliriumsähnlichen Zustand überschrieben hat. Das heißt, dann hat sie ja vollen Zugriff auf alle.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Kapitän.
Die Geschichte geht weiter und irgendwann drohten dann auch wirklich die Nachbarn, die Behörden zu rufen. Ich zeige dir jetzt mal ein Bild von den beiden Schwestern und... Als dann die Drohungen immer lauter wurden, hat Hazard dann die Schwestern abtransportieren lassen und zu dem Zeitpunkt wogen sie nur noch um die 31 Kilo und hier siehst du einmal ein Foto.
Ach du Scheiße. Das sieht schon nicht mehr menschlich aus, ne?
Das ist Dora, die auf dem Bild zu sehen ist. Sie versinkt in einem sehr, sehr, wie es scheint, sehr, sehr großen, puffärmeligen Kleid.
Ja, was man damals so getragen hat. Und eine Frau, die fast schon keine Also die wirklich nur noch aus Haut und Knochen besteht. Ja, ne?
Das Gesicht ist, das sieht aus wie ein überspannter, muss man einfach leider sagen, Schädel. Also ganz, ganz gruselig. Auch das findet ihr auf Friends in Crime, wenn ihr euch das angucken möchtet. Was vielleicht nicht unbedingt sein muss. Weil die Schwestern zu schwach sind zum Laufen, werden sie auf Tragen rausgetragen. Aber bevor der Wagen losfuhr, hat Hazards Anwalt der geschwächten Claire noch schnell das Testament mit Lizzie Hazard als Begünstigte zur Unterschrift hingehalten.
Das war aber nett von ihr.
Sie hat natürlich unterschrieben und sie wurden dann...
Das ist ein wahnsinnig, also was mich am meisten irritiert daran ist, es ist ein wahnsinnig umständlicher Weg, Leute umzubringen. Also erstens musst du sie von deiner Methode überzeugen, dann musst du sie wochenlang zu Tode hungern, muss darauf achten, dass sie auch schön dabei bleiben, anstatt irgendwann zu sagen, hör mal, du hast doch nicht mal alle Zacken in der Krone, ich bin doch nicht bekloppt. Ich esse mich doch hier nicht, oder ich hungere mich doch jetzt hier nicht unter deiner Anleitung zu Tode. Mir geht's immer schlechter und schlechter. Das klingt alles wahnsinnig irgendwie durch den Rücken in die Brust, ne?
Ja, wobei wir ja auch nicht wissen, ob es nicht auch gemischte Motivationen von Lizzie Hazard gab.
Okay.
Das wissen wir ja nicht. Das sind ja alles nur Theorien.
Ja, wobei die Verknüpfung mit finanziellen Interessen ja offensichtlich ist. Also die gab es ja auf jeden Fall.
Die gab es ja, aber vielleicht kann auch beides parallel existieren. Da sprechen wir, denke ich, am besten ganz zum Schluss mal drüber und überlegen dann, was hat sie zu diesen Taten getrieben. Die beiden Schwestern wurden auf jeden Fall dann in Hazards Privathaus gebracht und in einem dunklen Dachbodenzimmer beziehungsweise in zwei Dachbodenzimmern isoliert. Sie trennt die Schwestern, klar, um beide noch besser manipulieren zu können, und leider verstirbt dann Claire auch am 19. Mai 1911. Es gibt da eine sehr grausame Version der Geschichte, die noch besagt, dass Dora noch zu ihrer vor Schmerzen schreienden Schwester zum Bett gekrochen ist, sich über den Boden dorthin geschleppt hat. Auch die konnte nicht mehr laufen, die war ja so ausgehungert, um ihr zu helfen. Hazard soll daraufhin versucht haben, Dora wegzuzerren und soll dabei Claire so heftig in den Magen geschlagen haben, in diesem Handgemenge, dass diese dann aufhörte zu schreien für immer. Offiziell gab Hazard dann auf dem Totenschein, den sie selber ausgestellt hat, als Krankenschwester und zuständige Leberzirrhose an. Die Organe der toten Claire bewahrte sie groteskerweise in einer Tasche in ihrem Schreibtisch auf, weil sie hat sie später der Polizei noch als Beweis zeigen wollen.
Sie hatte eine Tasche mit einer nekrotischen Leber im Schreibtisch.
Die war ja nicht wirklich nekrotisch. Die war garantiert beschädigt, so wie der ganze Körper vom Fasten beschädigt war. Aber was sie damit jetzt genau wollte, das kann man nicht final klären.
Ist alles ganz schön wild.
Mhm. Jetzt kommt endlich etwas Licht in die Geschichte, denn Rettung war unterwegs. Kurz vor ihrem Tod hatte Claire noch ein Telegramm nach Sydney, Australien geschickt. Und das ging an die ehemalige Gouvernante der beiden Schwestern, die sie hatten, als sie klein waren.
Eine Gouvernante war eine Art Benin-Dame, eine Ausbildungsdame, eine in diesem sehr prüderanen Zeitalter jemand, der aufpasste, dass jetzt nicht so irgendeine Art von vorehelichem Sex kam, und auch so eine Art Ausbildungsdame, ne? Also die so Moral und Tischmanieren und sowas. Also so ein bisschen sowas, ein erweitertes Kindermädchen.
Genau.
Mit Sonderbeschränkungen.
Ich hätte tatsächlich gesagt, Kindermädchen mit noch weiteren Funktionen, auch erzieherischen, ausbilderischen, aufs Leben vorbereitenden Funktionen. So.
Mhm.
Und die war für die beiden ein Mutterersatz. Die hat dieses Telegramm von ihr erhalten und sie spürte direkt, dass was furchtbar falsch war, und hat sich aufgemacht auf eine monatelange Reise. Und am 1. Juni traf sie dann endlich in Vancouver ein. Und der Mann von Lizzie, den wir schon gesehen haben, Sam, holte sie dann am Hafen ab und hat ihr erstmal nur trocken mitgeteilt, Miss Claire ist tot und Miss Dora ist verrückt.
Eine relativ kurze Diagnose, aber zutreffend.
Ja, Margaret Conway heißt diese Gouvernante und für mich ist sie die wahre Heldin der Geschichte. Genau, und sie kommt in Starvation Heights an und findet dann Dora in dem Hause von Lizzie Hazard, in einem Zustand, den sie später als Todesschädel mit straff darüber gespannter Haut beschrieben hat. Dora ist anfangs aber nicht nur geschwächt, aber auch noch so manipuliert, dass sie den Ort nicht verlassen will. Und ich glaube, das ist ein bekanntes psychologisches Phänomen. Sie ist schon so lange so tief da drin, ihre Schwester ist daran gestorben. Wenn sie jetzt sozusagen vor sich selber zugibt, dass das ein Eigenverschulden ist, dass das ein Fehler ist, dass sie einer Betrügerin aufgesessen sind, dann ist das eine zu erdrückende Schuld. Das würde über ihr zusammenbrechen und wahrscheinlich in einem Nervenzusammenbruch oder ich weiß nicht wie enden.
Es würde zu einer Verantwortungsübernahme führen, ne?
Ja.
Und für das eigene Schicksal. Und dementsprechend klammert das man dann aus wahrscheinlich.
Und dann macht Margaret etwas sehr Kluges. Sie bleibt dort und kümmert sich ein wenig mit um Dora und schmuggelt immer wieder heimlich Reis und Mehl in Doras Brühe, die sie ja auf eigenen Wunsch nach wie vor zum Fasten bekommt, um sie aufzupäppeln. Einfach damit sie ein bisschen Nährstoffe zu sich nehmen kann. Irgendwann deckt sie dann den Betrug auf. Es passieren einige Dinge, aber eine der Sachen, die passiert ist, dass sie das Dokument findet, mit dem Sam Hazard und Lizzie sich die volle Kontrolle über Doras Vermögen auch erschlichen hatten. Da hatten sie auch wieder was gemacht. Die haben sie irgendwie überredet, doch irgendwie eine Überweisung an einen Verwandten zu helfen. Sie hat das unterzeichnet, aber eigentlich war das tatsächlich, dass sie ihre komplette Kontrolle über ihre finanziellen Mittel abgegeben hat. Die findet Margaret. Und dann, als Dora endlich gestärkt genug ist, um gehen zu wollen und auch wahrscheinlich erst da wieder etwas klarer denken kann. Das ist ja, wir kennen ja alle, wie wir sind, wie wenn wir nur einen Tag hungrig sind.
Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, das ist richtig. Aber nach der Nummer natürlich erst recht nicht. Ja. Nahrungsmittelentzug, Nutritionsentzug, also der Entzug vom lebenswichtigen Nährstoffen führt ja im weitesten Sinne ins Delir. Ne? Also man ist ja dann gar nicht mehr bei sich. So wie Schlafentzug auch.
Und genau so wird es ja auch Dora sicher gegangen sein. Aber durch dieses langsame, stückweise Aufpäppeln ist sie irgendwann zumindest wieder, ich sag mal, ansprechbar, zumindest in irgendeiner Form. Und was Margaret auch noch tut, sie kontaktiert den Onkel der Schwestern, der auch dorthin kommt und dann Hazard konfrontiert. Er muss dann noch die $2,000 ausstehenden Behandlungskosten bezahlen. Darauf besteht die Familie Hazard oder die Eheleute Hazard. Und dann muss er auch noch 500 Euro Auslösegeld für Dora zahlen und darf sie dann mitnehmen. Und zu diesem Zeitpunkt wiegt sie wirklich nur noch 27 Kilo.
Wow, das ist schrecklich.
Ja, aber jetzt endlich werden die Behörden aktiv und der Fall bekommt auch ein internationales Gewicht. Und dann irgendwann im August 1911 mit 44 Jahren, nach all den Jahren, nach all den Toten, klicken dann für Linda Hazard endlich die Handschellen. Es gibt ein Foto von ihr damals. Du hast sie ja vorhin als jüngere Frau gesehen. Ich zeige sie dir jetzt mal auf einem, heute würde es Mugshot heißen. Das ist auch damals so. Sie hat eine Nummer vor sich.
Hui, also, unglücklich gealtert, die Dame. Immer noch einigermaßen sortiert und jetzt nicht so abgemagert wie ihre Patientin, aber sie schaut ein wenig emotionslos und ein bisschen trüb drein, nach hinten gebundenen Haaren in einem Blümchenkleid, hält ein Schild oder ein Schild vor sich gehalten mit der Häftlingsnummer 7113 und ja, ist in den wenigen Jahren auf jeden Fall schon gealtert, sichtbar gealtert. Wobei natürlich damals auch 44 älter war als 44 heute alt ist. Ich meine, ja. Ich bin 41 und ich gehe noch nicht komplett am Stock.
Du trägst auch noch kein Blümchenkleid.
Selten.
Und was euch wahrscheinlich am ehesten unterscheidet, du bist vor allen Dingen nicht wegen Mord angeklagt.
Das ist richtig und ihr esst ganz gern.
Das kommt auch dazu, ja. Der Prozess folgt dann natürlich im darauffolgenden Jahr. Skurrilerweise wie alle unsere Fälle und alle unsere Prozesse, die wir jetzt hier besprochen haben, war es wieder ein riesiges Medienspektakel. Auch da hält niemand die Zeitungen, die Interessierten oder so weg und lässt den Prozess irgendwie in einer geschützteren Atmosphäre stattfinden.
Gut, das waren aber auch Zeiten, als es noch Kuriositätenkabinette gab und man Menschen mit körperlichen Behinderungen begaffen konnte für 50 Pfennig. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass 1911 der moralische Kompass noch nicht so ausgebildet war, dass man gesagt hätte, man schützt die Opfer, indem man sich eben nicht auf den Skandal dieses Kriminalfalls wirft.
Ja, das stimmt natürlich. Die Anklage legt in dem Prozess erdrückende Beweise vor. Es gibt viele Dinge, die man findet. Es gibt gefälschte Einträge, zum Beispiel in Claires Tagebuch, in dem angeblich verfügt wird, sozusagen wie eine Art Testamentseintrag, dass ihre Diamanten doch bitte und ihr Schmuck an Hazard gehen soll nach ihrem Tod. Man kann aber zeigen, das ist eine Fälschung. Es gibt ja auch, wissen wir ja schon, die anderen Unterschriften und Übertragungen. Also die Staatsanwaltschaft schafft es wirklich, eine ganze Spur der finanziellen Ausbeutung sozusagen zu präsentieren. Und Hazard im Prozess was glaubst du, wie hat sie sich verhalten?
Ich denke mal, dass sie, wie die meisten Hochstapler, keinerlei Geständnis abgelegt haben wird und darauf bestanden haben wird, dass das alles in einem Gutwollen und in einem, wie soll man sagen, in einem Philanthropismus und dem Bedürfnis zu helfen, jetzt nachhin vielleicht sogar von Neidern oder von sonstigen bös geredet wurde.
Ja, also man muss dazu sagen, ihr Anwalt hat sie klugerweise vom Zeugenstand ferngehalten. Das heißt, sie hat nicht selber gesprochen, aber in seinen Schilderungen hat sie sich als Märtyrerin dargestellt. Mhm. Und auch als Opfer einer Verschwörung von traditionellen Ärzten und Medizinern, die ihren Erfolg nicht ertragen konnten, den sie
in ihren Kuren hatte. Gab es irgendeinen nachweislichen Erfolg, außer dass die Leute reihenweise draufgegangen sind?
Es gab bestimmt einige Leute, die kleinere, sag ich jetzt mal, ich will jetzt nicht Wehwehchen sagen, aber die wirklich geringfügige Probleme hatten, die dann mit Fasten geheilt wurden. Zum Beispiel Diabetes durch Übergewicht. Könnte sein, dass sie da Erfolg hatte.
Da hatte sie Erfolg.
Ja.
Man musste nur früh genug abreisen. Das war das Geheimnis zum Überleben.
Leider ja. Ja, so makaber das ist ja. Ja. Am Ende wurde sie nach 6 Wochen Prozess schuldig gesprochen, aber nicht wegen Mordes, so lautete ja eigentlich die Anklage, sondern in Anführungsstrichen nur wegen Totschlags. Die Strafe lautete damals eine unbestimmte Haftstrafe von 2 bis 20 Jahren im Staatsgefängnis. Wann glaubst du, wurde sie entlassen? Nach wie vielen Jahren?
Ich vermute mal, vielleicht sowas nach der Hälfte oder sowas. Ich denke nicht, dass sie die ganzen 20 Jahre abgesessen hat.
Das ist schon mal richtig. Sie wird nach nur 2 Jahren.
Wow.
Im Dezember 1915 wegen guter Führung auf Bewährung entlassen. Und ein Jahr später erhält sie noch vom Gouverneur eine volle Begnadigung. Die einzige Bedingung, die an sie gestellt wird, ist, sie muss das Land verlassen. Es gab damals halt auch viele, muss man dazu sagen, Petitionen, Briefe von ehemaligen Patienten, die sie halt als Heilerin verehrten und die gesagt haben, sie hat mich gesund gemacht.
Okay.
Und diese Stimmen waren halt auch sehr laut. Hesser zieht dann, das war ja Bedingung, nach Neuseeland, veröffentlicht noch ein weiteres Buch und verdient damit genug Geld, um 1920 wieder zurückzukehren. Nach Amerika. Sie eröffnet zwar keine Arztpraxis mehr. Ihre Lizenz
war
ja jetzt.
Ich wollte gerade sagen,
die war ja jetzt endgültig weg. Also die Fastenlizenz ist jetzt endgültig weg. Stattdessen gründete sie aber die School of Health und nannte ihre Patienten einfach Studenten.
Wahnsinn.
Und das ist etwas anderes. Das war damals noch erlaubt. Auch da wieder gute Gesetzeslücke gefunden. Muss man sagen.
Irre, ne? Dass jemand so am Gesetz vorbei operieren konnte, dass es so riesige Lücken gab. Dass jemand, der einer Menschen so Schreckliches angetan hat, eigentlich kaum gebüßt hat dafür.
Ja, und das Allerschlimmste daran ist, finde ich, 1925 stirbt dann auch prompt Ende des Jahres der nächste Student von ihr. Lennart Ritter hieß der damals. Er hatte noch seine Farm verkauft, um die Kur bei ihr zu bezahlen. Jetzt wird Hazard wieder vor Gericht gestellt. Das ist natürlich für Lennart Ritter jetzt zu spät. Diesmal wird sie aber auch nur wegen Praktizierens ohne gültige Lizenz, also einem viel geringeren Vergehen, verurteilt. Und was glaubst du, wie ihre Strafe damals lautete?
Vielleicht $400 Strafe und Androhung von Zuchthaus oder sowas.
Tatsächlich einfach nur eine Geldstrafe von $100.
Wow. So viel war ein Menschenleben wert 1924, 25.
Ja.
Wahnsinn.
Ihre mörderische Karriere endete erst, als sie 67 Jahre alt war, 1935, da ist ihr Sanatorium bis auf die Mauern niedergebrannt. Die Ursache ist bis heute ungeklärt. Ob
ja,
das
der Backofen war bestimmt nicht an.
Man muss auch makaber mit sowas umgehen, finde ich. Also das ist durchaus hier ja auch die Kern-DNA von Friends in Crime. Also
ja.
Deswegen, man weiß halt wirklich nicht, ne? War es vielleicht Versicherungsbetrug von ihr? War es ein Unfall? War es Brandstiftung durch jemanden, dem die Kur nicht gut getan hat, oder war es ein rachsüchtiges Familienmitglied von jemandem, der verstorben ist?
Ist sie denn dabei verstorben?
Nein. Ihr Ende kommt jetzt. 3 Jahre nach diesem Brand fühlt sich die mittlerweile 70-jährige Linda Hazard krank. Und was glaubst du, was sie tut, um sich zu heilen?
Vermutlich fasten. Aber wäre lustig, wenn sie genau das Gegenteil machen würde. Aber wahrscheinlich hat sie gefastet.
Ja, sie hat sich ihrer eigenen Fastenkur unterzogen. Und sie ist dann daran auch verstorben, also verhungert.
immerhin konsequent. Dann kann man da zumindest behaupten, dass die Frau an den Quatsch, den sie gemacht hat, wirklich geglaubt hat. Ich meine, es wäre noch tragischer gewesen, wenn sie da angefangen hätte, hochproteinreiche Nahrung zu sich zu nehmen oder so. Offensichtlich hat sie ja irgendwie, also irgendwie gibt es ja in dieser Geschichte den seltsamen Zirkelschluss, dass alle Beteiligten an etwas geglaubt haben, was nicht nachweisbar war, was allen geschadet hat und trotzdem weiter betrieben wurde. Das ist ja in seiner Konsequenz auch wieder bedrückend, aber absurd.
Das ist genau das, was ich dich fragen wollte, was du jetzt schon gesagt hast. Glaubst du, das war alles Boshaftigkeit und Geldgier oder hat sie daran geglaubt? Und tatsächlich kann man durch diesen letzten finalen Akt, die eigene Fastenkur, finde ich, sehen, dass sie wahrscheinlich, jetzt ist es skurril zu sagen, damit Gutes tun wollte, aber dass sie daran geglaubt hat, dass das etwas bringt. Und das finde ich eine komische Ambivalenz.
Ich vermute, dass so der klassische Fall der inkludierten Massenhypnose ist. Ein bisschen wie bei so Selbstmordsekten, wo man dann so Heaven's Gate-mäßig davon überzeugt wird, dass man irgendwie Gift trinken muss und dann nachher 500 Mitglieder der Sekte halt tot im Wohnzimmer liegen. Das gab es ja in der Menschheitsgeschichte öfters und interessanterweise in den meisten Fällen haben die Gurus das Gift dann auch getrunken. Also wenn ich in so einer Sekte wäre und mir würde ein Guru erzählen, hör mal, wir fliegen dann aber ins Himmelreich und haben alle goldene Flügel und alles toppi, dann würde ich dem aber entspannt dabei zuschauen, wie er das Zeug erstmal selber wegnippelt, bevor ich zum Glas greife. Und das wird wahrscheinlich so etwas gewesen sein, ne? So ein sektenartiger Kult um eine Frau, die ausstrahlungsstark Menschen Heilung versprochen hat in Zeiten, in denen Heilung oft weit weg war und in denen man noch sehr viel experimentiert hat und in denen man noch sehr viel mehr hingenommen hat, dass Menschen an Maßnahmen auch versterben können. Heutzutage ist das ja, natürlich versterben Menschen immer noch an medizinischen Maßnahmen, aber wenn das passiert, dann gibt's Gremien, dann gibt's Nachforschungen, dann gibt's Überprüfungen, Protokolle etc. Damals war das so, ja gut, man hat da Blue Pills genommen, oder man hat halt seine Füße geröntgt, um zu gucken, ob die Schuhe passen. Das hat man am Anfang ja getan.
Das wusste man auch nicht, ja.
Und man wusste das nicht. Und da war die Wahrscheinlichkeit, in irgendeiner Spezialmaßnahme zu versterben, einfach noch viel größer.
Ja, also ich glaube, für mich war sie auch tatsächlich beides. Sie war eine gierige Mörderin, aber sie war auch jemand, die mit ihrer eigenen Lehre Menschen heilen wollte. Das ist total skurril. Ich glaube aber, dass beides möglich ist.
Vermutlich ist beides möglich, ja.
Ihr könnt uns ja gerne mal sagen, wie ihr das seht. Denkt ihr, das ist eine eiskalte Mörderin? Ist es eine Heilfanatikerin? Ist sie beides? Was glaubt ihr, wie seht ihr das? Also ihr könnt uns immer gerne schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht über Instagram. Wie gesagt, friendsincrime_official. Freuen wir uns, wenn ihr uns die Meinung zum Fall auch gerne da lasst.
Kommentiert die Folge bei Podimo, da freuen wir uns auch immer. Habe ich viele interessante Sachen. Offensichtlich habe ich in der Folge, in der wir über den Mann bei Aktenzeichen XY sprachen, gesagt, statt dass er in die Kirche gegangen ist, um eine Kerze für sie anzuzünden, habe ich wohl gesagt, dass er eine Kirche für sie angezündet hat. Was ein schöner Versprecher ist, aber nicht der Wahrheit entspricht. Der Mann hat viel Schlimmes getan, aber in dem Fall, die Kirche ist nicht niedergebrannt. Es ist alles gut ausgegangen.
Aber das ist ja interessant, dass ihr uns so gut zuhört, dass euch sogar solche kleinen Dinge auffallen.
Die kleinsten Fehler werden unter der Lupe unserer Hörer riesengroß.
Aber das mag ich, weil ich denke, wenn wir aus dieser Folge eins lernen können, dann ist es, dass kritisch sein auch etwas sehr Positives beinhalten kann.
Wenn das nicht mal ein fantastisches Fazit ist. Danke, Sandra, du hast recht. Und auch eine sehr schöne, sehr spannende Geschichte von jemandem, der vielen Leuten Leid angetan hat und immerhin am Ende sich so gesehen die eigene Strafe selbst auferlegt hat, wenn man das so sehen möchte.
In 2 Wochen sind eure Friends in Crime wieder zurück. Mit was für einem Fall? Du bringst uns etwas mit.
Ei, ich habe schon was Schönes vorbereitet. Ich werde dir erzählen von einem Mord, der so gesehen vom eigenen Mörder zur Kunst verarbeitet wurde. Und der Mörder sich so gesehen selber ans Messer geliefert hat. Durch sein Geltungsbewusstsein.
Okay, das klingt sehr spannend.
Das ist es auch. Bleibt uns treu, folgt uns auf friendsandcrime-official oder natürlich auf unseren einzelnen Social-Media-Profilen Sander Sprünken, Blonder, Freckle at völligbeknackt.de oder mir, der dicke Mann mit der komischen Stimme. Und wir danken euch, dass ihr uns so lieb zugehört habt. Wir hatten heute einen schönen, aber langen Tag und verabschieden uns jetzt und gehen separat in die Eistonne.
Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.